Hallo an alle da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Wahrheit irgendwo hier drin. Der integrative Psychiatrie-Podcast aus der Karl-Jaspers-Klinik vor den Toren Oldenburgs. In dieser Folge soll es um die Autismus-Spektrum-Störungen gehen. Zum Glück beschäftige ich mich mit der Autismus-Spektrum-Störung aber nicht alleine, denn bei mir sind noch Leon.
Hallo.
Und Deborah.
Hallo.
Und ich glaube, wir starten wie gewohnt mit unseren Stigmatisierungen. Und ich glaube, da hat Deborah das Internet durchforstet, richtig?
Korrekt. Menschen, die von dem sogenannten Asperger-Syndrom betroffen sind, haben eine bessere Prognose. Frauen sind nicht von der Autismus-Spektrum-Störung betroffen. Autistische Menschen wollen doch gar keine Freunde oder Beziehungen. Mit Autisten weiß man nie, die könnten jederzeit aggressiv oder gefährlich werden. Menschen mit Autismus können nicht arbeiten oder ein selbstständiges Leben führen.
Das ist auch schon wieder echt ein Brett, was du da rausgesucht hast. Da erschrickt man doch immer wieder. Und deswegen bin ich eigentlich umso froher, dass Leon uns jetzt schon mal sagen wird, was wir in dieser Folge alles so lernen werden, damit wir diese Stigmatisierung nicht mehr in unseren Gedankenkreisläufen haben. Und alle da draußen natürlich auch nicht.
Am Ende dieser Folge wissen wir, was die Begriffe Kühlschrankmutter, Festhaltetherapie und Autis und Aspies mit der Autismus-Spektrum-Störung zu tun haben.
Viele Sachen, von denen ich noch nie was gehört habe.
Ich auch tatsächlich nicht. Aber ich habe mir jetzt auch nochmal Gedanken gemacht bezüglich einer Einleitung in unsere Thematik und habe deswegen nochmal ein Fallbeispiel mitgebracht. Und ich glaube, dass das vielleicht nochmal so einen kleinen Einstieg bringt und auch so ein Bild oder eines der vielen Bilder dieses Erkrankungsbildes nochmal darstellt. Seid ihr bereit?
Ja, leg los.
Die Diagnose Asperger-Syndrom erhielt ich erst mit 27 Jahren. Das ist nicht ungewöhnlich. Häufig wird Asperger-Autismus erst im Erwachsenenalter festgestellt. Für mich war die Diagnose eine große Erleichterung, denn erstmals konnte ich Antworten auf viele Fragen in meinem Leben finden. Auch der Kontakt mit meinem Umfeld wurde einfacher, da sich nun viele Verhaltensweisen von mir erklären ließen. Mein sehr penibles Beharren auf vereinbarte Uhrzeiten etwa. Zuvor legten andere Menschen es oft als bewusste Provokation aus, wenn ich sie nach nur ein paar Minuten Verspätung kritisierte. Dabei war es kein böser Wille, der mich so handeln ließ, sondern vielmehr das starke Bedürfnis nach Struktur, Routine und Ritualen. Inzwischen richte ich mein Leben so ein, dass es nicht nur erträglich, sondern erfüllt ist. Das war nicht immer so. Seit der Asperger-Diagnose weiß ich aber um meine Auffälligkeiten. Partys und Disco-Besuche etwa bedeuten nur Stress und überfordern mich völlig. Und ohne feste Strukturen könnte ich auch meinen Alltag kaum bewältigen. Ich habe gelernt, meine Stärken bei der Arbeit gezielt zu nutzen. Mir fällt es leicht, an der Arbeit zu bleiben, ohne dass ich dauernd Pausen mit Kollegen einlegen muss. Ein Nebeneinander mehrerer Tätigkeiten verwirrt mich. Ich kann mehr leisten, wenn ich Aufgaben strukturiert und nacheinander erledige. Ebenso bin ich sehr aufmerksam für Details. Für mein Medizinstudium, für das ich sehr viele Fakten lernen musste, war das sehr hilfreich. Dafür fällt es mir oft schwer, übergeordnete Zusammenhänge zu erkennen. Deshalb lese ich keine Romane oder schaue keine Filme, in denen viele Personen auftreten. Mein Ziel ist es, auch andere Betroffene zu ermutigen, sich dem Leben mit allen seinen Herausforderungen zu stellen.
Ja, ich finde es echt spannend, dass hier wirklich sehr stereotypisch auch irgendwie verschiedene Verhaltensweisen oder auch Symptome einer Autismus-Spektrum-Störung mit dabei waren. Aber ich finde es auch genauso toll, dass die Funktionalität mancher Eigenschaften so herausgestellt wurde. Zum Beispiel, dass es im Studium sehr viel gebracht hat, dass man so gut bei der Sache bleiben konnte und so weiter und so fort.
Genau, und dazu muss man sicherlich sagen, dass eben der Subtypus Asperger ja ganz anders aussieht, wie jetzt beispielsweise andere Varianten, zu denen wir dann auch noch kommen, weil es eben doch ein sehr heterogenes Krankheitsbild ist.
Ja, und hier in diesem Fallbeispiel haben wir wieder ein Bild und zeigt einfach, wie differenziert eigentlich dieses Erkrankungsbild aussieht. Und Emma, du hattest ja auch dich mit den genauer oder den spezifischen Kriterien auseinandergesetzt und was denn auch unser Klassifikationssystem psychischer Erkrankungen, der ICD-11 beziehungsweise der ICD-10, da gibt es jetzt ja viele Veränderungen, aber du hast dich damit auseinandergesetzt und nochmal versucht zu beschreiben, was eigentlich da so der Konsens ist.
Genau, es ist nämlich so, dass im ICD-11 wird Autismus jetzt als Spektrum betrachtet, nicht mehr in feste Kategorien eingeteilt wie früher im ICD-10. Im ICD-10 hat man nämlich genau diese Unterscheidung gemacht zwischen dem Asperger-Syndrom, wie wir es gerade gehört haben, und dem frühkindlichen Autismus. Da wurde wirklich konkret unterschieden, weil man gedacht hat, dass es eine klinisch-therapeutische Konsequenz mit sich bringt. Allerdings hat sich herausgestellt, dass das nicht der Fall ist, weshalb man das jetzt auch, also das ist auch ein Grund, warum man das jetzt als Spektrum betrachtet, weil es halt diese Konsequenz nicht gibt. Auf der anderen Seite ist es aber halt auch so, dass man gemerkt hat, wie heterogen die Symptomatik ist, dass verschiedene Symptome verschieden stark ausgeprägt sein können und so weiter und so fort. Weshalb es einfach viel mehr Sinn macht, sich dann auf diese einzelnen Symptome zu konzentrieren.
Und in dem, was du gerade sagst, finden wir auch nochmal wieder, welche Funktion eigentlich auch die Diagnostik hat. Also eine Diagnose ist nicht nur eine Beschreibung eines Erkrankungsbildes, sondern hat auch eine Funktion, nämlich die Funktion der Behandlung zum Beispiel. Und da ist es manchmal sicherlich sinnvoll, unterschiedliche Diagnosen zu haben beziehungsweise unterschiedliche Definitionen und die auch nochmal anzupassen. Aber manchmal ist es halt auch, weil man empirische weitere Befunde erzielen konnte. Ne? Und das finde ich nochmal ganz spannend, dass es gerade bei der Autismus-Spektrum-Störung so besonders wichtig ist, auch sich mit der Diagnostik oder mit der Diagnose an sich auseinanderzusetzen.
Auch wie das in deinem Beispiel ja total schön aufgeführt war, war ja auch der Hinweis, dass die Betroffene sich viel besser gefühlt hat, nachdem sie diese Diagnose erhalten hat. Einfach weil sie gesagt hat, okay, ich wusste irgendwie auf einmal, woran ich bin. Ich wusste, warum ich so oder so gehandelt habe und auch vielleicht anders gehandelt habe als andere Menschen. Und um jetzt einfach ein bisschen greifbarer zu machen, was die Autismus-Spektrum-Störung überhaupt ist oder was so Kernsymptome sind, würde ich die einmal gerne nennen. Und zwar ist es auf der einen Seite eine Beeinträchtigung der sozialen Interaktion. Und darunter versteht man das reduzierte nonverbale Verhalten, beispielsweise wenig Gestik und Mimik oder eingeschränkter Blickkontakt. Das ist auch was, was Betroffenen häufig schwerfällt, zum Beispiel lange Blickkontakt zu halten, weil sie auch den Sinn daran nicht verstehen oder nicht sehen können.
Und gleichzeitig hier nur ganz kurz, ist es auch so, dass nicht bei allen das eben vorkommt, was ja häufig wie so eine Verallgemeinerung ist. Ne? Also wenn Leute nicht den Blick halten können, ah, vielleicht ist da irgendwas mit Autismus-Spektrum-Störung vielleicht dahinter. Es kann vorkommen, muss aber überhaupt nicht.
Auf jeden Fall. Deswegen ja Spektrum, verschiedene Symptome, verschieden stark ausgeprägt und auch nicht bei allen vorhanden. Und hier ist zum Beispiel bei der Beeinträchtigung der sozialen Interaktion ist es auch so, dass zum Beispiel so eine Störung der kognitiven Empathie vorhanden sein kann. Also hier dann auch wieder alles kann, nichts muss. Aber das kann auf jeden Fall auch sein, dass dann dieses zwischen den Zeilen lesen, die Emotionen der anderen Person einschätzen, das ganz, ganz, ganz schwer fällt. Und dementsprechend dann halt auch Probleme bei der Herstellung zwischenmenschlicher Beziehungen, weil Betroffene häufig auch nicht den Sinn in diesen Beziehungen sehen können, auf der anderen Seite diese Beziehungen auch als sehr wertvoll erfahren können. Nur es ist halt auch häufig so, wenn ich das richtig gelesen habe, dass Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung in der Kindheit auch Mobbing-Erfahrungen gehabt haben. Also es ist häufig auch zusammen auftritt, weil sie sich anders verhalten als zum Beispiel andere Kinder. Und Kinder können schon gemein sein und ja. Genau.
Aber dieser vielleicht auch dann soziale Rückzug ist ja nicht unbedingt etwas, was darauf zurückzuführen ist, dass sie sich nicht an der Welt und den Mitmenschen interessieren, sondern eher auch aufgrund von neurologischen Abwandlungen, oder? Oder wie ist das
genau? Ja, genau. Also da vielleicht auch bezüglich des Stigmas. Also da haben wir ja auch gesagt, dass Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung nicht unbedingt an zwischenmenschlichen Beziehungen interessiert sind, aber das stimmt eigentlich nicht. Es ist halt so, dass sie das vielleicht auch nicht so gut vorhersehen können und deswegen zum Beispiel dann auch den Rückzug in Aktivitäten suchen, die sehr vorhersehbar sind, zum Beispiel in Ritualen und Routinen und so weiter und so fort, weil es leichter ist, da die Konsequenz abzusehen, als in der Interaktion mit anderen Menschen, weil man ja nie weiß, was löst jetzt das oder das in jemand anderem aus. Das weiß ich ja auch nicht, obwohl ich keine Autismus-Spektrum-Störung habe.
Da wird ja eine besondere, oder wir sprechen da, glaube ich, auch über ein Phänomen, nämlich die Theory of Mind. Das ist eine Theorie, die vor allen Dingen ja bei Kindern und Jugendlichen oder im Entwicklungsbereich eigentlich häufig Verwendung findet. Und zwar geht es darum, dass wir Menschen ja eine Vorstellung haben, was zum Beispiel andere Menschen denken oder wie die ihre Umgebung zum Beispiel wahrnehmen. Also wir sitzen jetzt hier zu dritt an meinem Schreibtisch, beziehungsweise Emma und ich sind uns live gegenüber und Leon ist ja online dazugeschaltet. Und dann weiß ich zum Beispiel, dass Leon jetzt ja nicht erkennen kann, was zum Beispiel hier im Raum vor sich geht oder also solche Sachen. Und das weiß ich, weil ich mich quasi in ihn hineinversetze. Weiß nicht, ist das ein bisschen zu plakativ, das Beispiel?
Nö, ich glaube, ich finde es ganz gut, weil im Endeffekt werden wir später auch noch darauf kommen, dass halt neurologisch andere Aufbauten im gewissen Hirnregionen vorhanden sind, was dazu führt, dass es diesen Menschen einfach teilweise nicht möglich ist, diese Sachen nachzuempfinden. Weil zum Beispiel Gehirnregionen anders aufgebaut sind, die für soziale Interaktion und dieses soziale Verständnis da sind. Aber wie gesagt, auch nicht bei allen. Und dann spielt noch eine große Rolle die Beeinträchtigung der Kommunikation, also Mimik, Gestik, das Blickverhalten. Und da kann zum Beispiel auch die Sprachentwicklung oder das Sprachverständnis gestört sein. Das ist, wie gesagt, auch nicht bei allen so. Und das hängt auch mit den entsprechenden Hirnregionen zusammen, die da anders aufgebaut sind oder einfach andere Funktionen, also auf eine andere Art und Weise Funktionen ausüben. Und dann gibt es noch die repetitiven, stereotypen Verhaltensmuster. Und das sind so ritualisiertes Verhalten, Angst vor Veränderung, häufig spezielle Sonderinteressen. Aber hier jetzt auch, um nochmal das Stigma vorwegzunehmen, dass alle Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung so eine Inselbegabung hätten, weil das ist auch nicht sowas, aber auch irgendwie habe ich auf jeden Fall das Gefühl, in der Gesellschaft häufig so verstanden wird, jemand hat eine Autismus-Spektrum-Störung, was ist denn dann die Sache, für die du dich so besonders interessierst? Und ich glaube, das ist da dann auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es nicht so sein muss. Es kann sich halt auch eben durch ritualisiertes Verhalten auszeichnen und nicht nur durch ein spezielles Sonderinteresse. Aber Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung finden in diesem Sonderinteresse häufig auch Sicherheit. Wenn sie sich lange damit beschäftigen, sich damit stark auseinandersetzen, dann haben sie da irgendwo eine gewisse Art der Kontrolle. Und wir hatten ja gerade schon ein super schönes Fallbeispiel, wo man viele Sachen auch wiedererkennen konnte, finde ich auf jeden Fall, von den Symptomen, die wir gerade schon genannt haben. Und es gibt auch noch eine Frau, die aus Boston kommt, die, finde ich, in einem Zitat ganz gut zusammengefasst hat, wie sich das für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung anfühlen kann, zwischen Menschen ohne Autismus-Spektrum-Störung zu sein. Und sie hat gesagt, ich fühle mich oft wie ein Außerirdischer auf einem fremden Planeten. Die sozialen Regeln der Menschen sind verwirrend und ich habe das Gefühl, ständig zu raten, was von mir erwartet wird. Das impliziert praktisch so, dass alle Menschen eine Gebrauchsanweisung hätten, und Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung halt eben nicht. Also irgendwie so, alle wissen irgendwie, wie es läuft. Nur man selber kann nicht richtig einschätzen, warum jetzt jemand dies oder jenes macht oder warum alle so einen Plan davon haben, was sie jetzt irgendwie gerade machen.
Zeigt ja eigentlich, dass was für uns vielleicht ein Normal ist, gar nicht so selbstverständlich ist. Also, dass wir sozial interagieren, dass wir miteinander Scherze machen, dass wir so Insider-Sachen haben, dass wir Sarkasmus zum Beispiel haben oder vielleicht auch mal zynisch sind und wir wissen, okay, wie kommt das dann rüber? Das sind so, ja, ich finde, das ist gar nicht selbstverständlich, wenn wir das jetzt in diesem Zitat nochmal betrachten. Ne?
Überhaupt nicht. Und vor allem sowas wie Sarkasmus passt ganz gut, was du gerade gesagt hast, weil das ja zum Beispiel einmal diese Beeinträchtigung der sozialen Interaktion widerspiegelt, auf der anderen Seite aber auch die Beeinträchtigung der Kommunikation, wieso das mit dem Sarkasmus zum Beispiel etwas besonders Schwieriges ist, weil das halt zwei dieser Kernsymptome, sage ich jetzt mal, auch aufgreift und daran andockt.
Also wenn wir wissen, wie Menschen, die auf dem Spektrum sind, vielleicht anders wahrnehmen oder sich verhalten oder fühlen, dass nicht nur, also die versuchen sich ja an uns anzupassen die ganze Zeit oder an die sogenannte normale Welt und gleichzeitig, dadurch, dass da eine relativ hohe Verbreitung ist in der Bevölkerung, gilt es vielleicht auch, dass wir uns an diese Neurodivergenz, das ist nochmal so ein Begriff, der ist relativ sperrig, aber da kommen wir später nochmal drauf, auf diese neurodivergenten Fälle, also wo im Gehirn einfach was anders ist als im normaltypischen Gehirn, dass wir uns da anpassen und eben dann im Kopf haben, dass zum Beispiel Ironie dann vielleicht nicht so angebracht ist oder sowas.
Auf jeden Fall. Und wer sagt da überhaupt, was jetzt hier richtig und falsch ist? Nur weil die meisten Menschen, weil in den Köpfen der meisten Menschen das so oder so abläuft, ist das ja nicht die Wahrheit, die jetzt für jeden oder jede gesetzt sein sollte. Und da kann man sich dann vielleicht auch von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung was abschauen. Im Sinne von, dass man sagt, okay, ich hinterfrage jetzt mal irgendwie, warum ich das und dies eigentlich so verstehe oder vielleicht auch manchmal sozial zu viel in etwas rein interpretiere und was zwischen den Zeilen lese, was da eigentlich überhaupt nicht hingehört. Dass es da vielleicht auch mal sinnvoll ist, da mit einem nüchternen Blickwinkel drauf zu schauen, wenn man das so sagen kann. Und jetzt würde mich aber echt mal interessieren, wir reden jetzt die ganze Zeit davon, wie die Autismus-Spektrum-Störung aufgebaut ist, was so Kernsymptome sind und wie sich das zeigt. Wir haben auch schon das Fallbeispiel gehört. Aber wie viele Menschen haben denn eigentlich eine Autismus-Spektrum-Störung?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und die Studienlage aktuell ist tatsächlich gar nicht so ganz ergiebig. Also es gibt überwiegend Studien zum Kindesalter, nur wenige Studien umfassen auch Erwachsene. Und für diese Gruppe von Erwachsenen gibt es kaum Daten. Es gibt so eine globale Prävalenz von Autismus-Spektrum-Störungen, die liegt ungefähr bei 1%. In Deutschland gibt es auch da unterschiedliche Zahlen, habe ich mal Zahlen von 0,38% gelesen, wohingegen zum Beispiel in den USA die Prävalenzraten deutlich höher sind, bei 1,7 bis 1,8%. Und da jetzt könnte man sich fragen, woran könnte das denn eigentlich liegen, dass auch die Prävalenzangaben zum Beispiel vor 20 Jahren deutlich niedriger waren? Und zwar hat man mal so ein bisschen nachgeforscht und hat im Jahr, also jetzt in Deutschland, im Jahr 2000 insgesamt 124 Behandlungsfälle aufgelistet, an Fällen, die behandelt werden. Und im Jahr 2020, also 20 Jahre später, waren es über 600. Also das entspricht ungefähr einer Verfünffachung über diesen Zeitraum. Und es gibt, man kann ja erstmal nur vermuten, aber so Gründe für diese steigenden Prävalenzraten könnten zum Beispiel so eine zunehmende Bewusstsein hinsichtlich dieses Erkrankungsbildes sein, aber auch die Zunahme diagnostischer Möglichkeiten. Da kommen wir ja auch nochmal drauf, dass es da viel mehr Möglichkeiten gibt. Aber es ist dennoch ein bisschen, also ich fand so ein bisschen diese Datenlage so ein bisschen unbefriedigend, weil es da wirklich wenig gab. Wir haben uns ja andere Störungsbilder schon mal angeschaut. Da war das irgendwie ein bisschen klarer. Ich weiß nicht, ob ihr da nochmal andere Sachen gefunden habt. Und ja, und außerdem gibt es das kann man auf jeden Fall schon erkennen, dass einfach die Aufmerksamkeit gegenüber Autismus-Spektrum-Störung deutlich, deutlich gestiegen ist. Also es gibt ja super viele Filme, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen, was man natürlich schon immer ein bisschen mit Vorsicht betrachten muss. Aber ich glaube, so diese Präsenz von diesem Erkrankungsbild ist eigentlich in unserer Gesellschaft einfach immer ein bisschen, wird immer ein bisschen ja, dominiert langsam.
Ich habe auch gelesen, dass ich glaube pro Jahr mittlerweile 7000 Studien veröffentlicht werden oder Journal-Artikel zu dem Thema. Und das ist doch auch einfach ein Feld, ist, das sehr intensiv beforscht wird und wo großes Interesse da ist.
Und ich habe auch jetzt in der Vorbereitung PubMed durchforstet und da sämtliche Studien so angeschaut. Und da war auch ganz spannend einfach zu sehen, dass die Studien aber erst 2001 beginnen. Also davor gibt es einfach auch gar keine Studien zu der Autismus-Spektrum-Störung, weder zum Asperger-Syndrom noch zum hochfunktionalen Autismus, wie es ja im ICD-10 noch hieß. Und das fand ich auch ganz beeindruckend, weil bei Depressionen und so weiter, da fängt man schon deutlich früher an mit der Studienlage.
Dennoch habe ich einfach mal so ein bisschen versucht, verallgemeinert noch ein paar Zahlen und Fakten mitzubringen. Zum Beispiel sind Männer bei dem Asperger-Syndrom, also im ICD-10-Asperger-Syndrom, deutlich mehr vertreten. Das Verhältnis ist ungefähr bei 3:1. Habt ihr da eine Idee, woran das vielleicht liegen könnte, dass mehr Männer die Diagnose Asperger-Syndrom erhielten?
Also ich glaube ja, dass das an unserer wundervollen Gesellschaft und den damit verbundenen Erwartungen auch irgendwie an die Frau zusammenhängt. Weil ich habe viel jetzt auch über den weiblichen Autismus geredet, wo ich später auch noch ein bisschen mehr drüber reden möchte. Da Frauen einfach einem so hohen Druck unterliegen, der Gesellschaft sich anzupassen, bloß nicht wütend zu sein, bloß nicht aufzufallen, abtauchen. Das wäre ja katastrophal, wenn eine Frau irgendwie mal ausrasten würde in dem Sinne oder anders wäre. Und das finde ich so spannend, weil da auch mehrere Betroffene, von denen ich mir Interviews angehört und durchgelesen habe, sagen, sie haben einfach versucht abzutauchen und sie wussten, dass sie anders sind, aber sie haben einfach sehr viel aus der Ferne beobachtet, dadurch dann halt auch einfach viel mitgenommen, viel für sich selber gelernt und erst später gemerkt, dass für sie diese Anpassung und dieses ganze Verhalten viel, viel anstrengender ist als für Menschen ohne Autismus-Spektrum-Störung und dann auch erst losgegangen sind, um sich diagnostizieren zu lassen. Nur vorher war ihnen das gar nicht so bewusst. Sie dachten, okay, ich bin anders, aber anders sein ist sowieso nicht gut und dann noch mit dem gesellschaftlichen Druck, also dass das einfach eine Riesenrolle gespielt hat für viele Frauen. Und das kann natürlich dazu beitragen, dass dann so ein Verhältnis 3:1 ist, wohingegen vielleicht sogar ähnlich viele Frauen betroffen sind.
Man weiß es nicht genau, aber tatsächlich hast du da recht, Emma. Das ist so die Vermutung, zumindest in der Literatur, in der ich diese Zahlen gelesen habe, dass Frauen oder Mädchen vermutlich eine bessere Anpassungsleistung in unsere soziale Gesellschaft zeigen. Ne? Es gibt keine kulturellen oder ethischen, also es gibt keinen kulturellen Einfluss auf die Diagnose oder Einfluss der ethnischen Zugehörigkeit. Also das fand ich auch noch mal ganz spannend, dass es da auch stabil ist, das Erkrankungsbild. Und dann habe ich noch mal so ein bisschen was zu Komorbiditäten rausgefunden. Also was für Erkrankungsbilder treten häufig mit, also in Kombination einer Autismus-Spektrum-Störung auf. Bei circa 70% bei Kindern zwischen 10 bis 14 Jahren findet man weitere psychische Störungen. Das hat man in einer Studie von 2006 in Großbritannien herausgefunden. Und die höchsten Prävalenzen in dieser Gruppe waren mit über 40% bei Angsterkrankungen. Also zum Beispiel, da hat man noch soziale Phobien oder generalisierte Angststörungen gefunden. In einer Meta-Analyse von 2014 hat man auch bei 45% komorbide Intelligenzminderungen festgestellt, auch Angststörung, depressive Störung, ADHS, Tickstörung und Zwangsstörung. Und man findet auch häufig Verhaltensauffälligkeiten, zum Beispiel aggressives oder selbstverletzendes Verhalten. Und in manchen Studien waren da sogar Zahlen von 70% der Betroffenen, die diese Verhaltensauffälligkeiten aufweisen. Aber auch da müssen wir wirklich vorsichtig sein, weil die Studienlage wirklich super heterogen ist. Und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es halt in einigen Studien benannt wird, aber in anderen auch wieder nicht. Häufig ist auch, da kommen wir nochmal zu der Thematik, aber ich will das hier schon nochmal nennen, dass Suizidgedanken und Suizidversuche auch bei 11-14% der Betroffenen in dieser besagten Meta-Analyse von 2014 benannt werden. Zu den Risikofaktoren, auch da gab es unterschiedliche Informationen. Allerdings habe ich so ein paar Sachen herausgefunden, die zumindest das Auftreten dieses Erkrankungsbildes begünstigen können. Und zwar gibt es da zum Beispiel Umweltrisikofaktoren, nämlich wenn die Eltern älter sind, also eine ältere Mutter beziehungsweise ein älterer Vater, Infektionskrankheiten oder Erkrankungen der Mutter während der Schwangerschaft, also zum Beispiel mit einer Röteln-Infektion, kann zum Beispiel auch das Risiko erhöhen, dass das Kind an einer Autismus-Spektrum-Störung leidet. Dann hat man aber zum Beispiel auch feststellen können, was zum Beispiel keinen Einfluss hat auf das Risiko. Zum Beispiel hat man nicht nachweisen können, dass Rauchen oder Alkoholkonsum in der Schwangerschaft einen signifikanten Einfluss hat oder auch irgendwelche Impfungen. Das vielleicht nochmal als Fact der nochmal vielleicht auch für unsere Gesellschaft nochmal wichtig sein könnte. Was natürlich nicht heißt, dass Rauchen und Alkoholkonsum in der Schwangerschaft gesund ist, aber es hat jetzt keinen kausalen Zusammenhang mit der Autismus-Spektrum-Störung.
Okay, das waren jetzt wieder sehr viele Zahlen und Fakten, die aber auch irgendwie gezeigt haben, in was für einer Umbruchphase wir uns gerade in der Psychiatrie befinden und dass das alles vielleicht auch noch gar nicht so unfassbar greifbar ist, was wir hier überhaupt sehen. Aber wir versuchen natürlich die Wahrheit, wir sagen es ja immer so ein bisschen provokant, darzustellen und hoffen, dass wir da auf jeden Fall ziemlich nahe kommen.
Und die ist irgendwo hier drin.
Irgendwo hier drin, zwischen den Zeilen vielleicht auch, wird sie sein. Genau, aber das vielleicht nochmal einfach dazu am Rande. Jetzt bin ich aber mal gespannt, jetzt haben wir viel über Risikofaktoren gehört und wie viele Menschen das haben und so weiter und so fort. Jetzt interessiert mich aber wirklich noch, wie diagnostiziert man das denn jetzt eigentlich? Diagnostiziert man das wie bei anderen Erkrankungen an einem Fragenkatalog oder gibt es da andere Sachen? Weil ich stelle mir das bei so einer Krankheit auf dem Spektrum sehr, sehr schwer vor. Wann fängt es an? Wann hört es auf? Und so weiter und so fort. Leon, erzähl uns bitte was darüber.
Ja, auch da liegt die Wahrheit leider wieder auf dem Spektrum. Die Diagnose ist tatsächlich eine Herausforderung, besonders bei Erwachsenen. Und wie groß diese Herausforderung ist, zeigt eine Studie, die vor einigen Jahren herausgekommen ist, von Wissenschaftlern aus Marburg und Oldenburg auch, die versicherten Daten einer Gesundheitskasse ausgewertet haben aus 7 Jahren und gesehen haben, dass nur 1/3 der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 24 Jahre, die in einem Jahr eine Diagnose bekommen haben, diese Diagnose auch 5 Jahre später noch in der Akte stehen hatten. Das heißt, es waren Fehldiagnosen.
Okay, also warte mal, wie viele Fehldiagnosen waren das jetzt? Das waren so viele Zahlen, mein Kopf hat irgendwie nach der ersten Zahl abgeschaltet.
Also nur 1/3 hatte diese Diagnose noch, 5 Jahre später. Der Rest, da wurde sie quasi wieder rausgestrichen, weil es irgendwie nicht gestimmt hat. Genau, und es gibt Tests und Fragebögen, aber die sind leider nicht immer so zuverlässig, wie wir das gerne hätten. Wie läuft eigentlich so ein Diagnoseprozess ab? Zuerst mal ist die Diagnose vor allem eine klinische Entscheidung, das heißt, ärztliches Fachpersonal ist damit betraut und man schaut sich an, ob grundlegende Symptome eigentlich schon seit der frühesten Kindheit bestehen und ob sie in verschiedenen Lebenssituationen auftauchen. Dazu gehört auch eine Fremdanamnese. Das heißt, Infos von nahen Bezugspersonen werden eingeholt, die den oder die Betroffenen gut kennen. Und dann folgt die Verhaltensbeobachtung. Wie verhält sich der oder die Betroffene in verschiedenen Situationen? Das kann man in einer Fachklinik machen und wenn es geht, können zum Beispiel sogar private Videoaufnahmen einbezogen werden, um die Entwicklung wirklich besser nachvollziehen zu können.
Ist ja auch irgendwie total sinnvoll, weil wir ja eben auch gesprochen haben, also davon besprochen haben, dass es ja viel in der Interaktion auch Auffälligkeiten, also dass es da viele Auffälligkeiten gibt und dann auch die Diagnostik auch in Bezug auf die Interaktion zu machen. Und da so ein Fragebogen, das wahrscheinlich gar nicht so, wo man Ja oder Nein ankreuzen kann, das sicherlich nicht so abbildet. Also das finde ich, macht ja erstmal Sinn, so wie du das beschreibst.
Und in dem Zusammenhang vielleicht dann auch nochmal Vorsicht bei der Eigendiagnostik und bei Fragebögen im Internet. Ich habe selber in Vorbereitung auf diesen Podcast, auf diese Folge, einen Fragebogen mal gemacht, einfach interessehalber. Und da, man merkt schon, da fehlen einfach ganz viele Abschnitte, die Leon gerade schon benannt hat. Also diese Fremdanamnese fehlt, das medizinische Fachpersonal fehlt. Es sind wirklich nur Sachen, von denen man selbst Auskunft gibt. Und das macht man ja vielleicht auch manchmal so, wie man sich das denken würde, wie das sich ein Gegenüber erwünschen würde. Also ja, deswegen.
Oder wie man sich das selber wünscht, um was zu erklären.
Auf jeden Fall. Also, dass da auch so ein Bias drin ist, den wir selber dann gar nicht so richtig rausfiltern können. Und deswegen vielleicht auch nochmal Vorsicht. Also nur weil ein Fragebogen irgendjemandem von euch da draußen sagt, die Wahrheit ist, dass ihr eine Autismus-Spektrum-Störung habt, muss es das nicht heißen. Dann geht lieber zu Fachpersonal und lasst es einmal richtig abchecken.
Ganz genau. Und da wird dann unter anderem auch noch beobachtet, wie eigentlich der alterstypischer Entwicklungsstand ist und die kognitiven Fähigkeiten. Zum Beispiel mit Intelligenztests oder anderen neuropsychologischen Untersuchungen und dann eben auch standardisierte Testverfahren. Da gibt es verschiedene, zum Beispiel das ADOS-2 oder Autism Diagnostic Interview, womit eben entscheidende Merkmale erfasst werden. Dazu kommt auch die Hinzuziehung von Begleiterkrankungen, die körperlich oder physisch sein können. Und da geht es dann vielleicht noch tiefer in Richtung internistische oder neurologische Untersuchungen. Also man kann EEG machen, um die Aktivität des Gehirns zu messen und dann auf einem Monitor darzustellen, auch eine Hör- und Sehprüfung, weil die Sensorik oft verändert ist, bis hin zu genetischen und wirklich molekulargenetischen Tests. Und das Ganze klingt erstmal nach einer ewig langen Liste, aber es ist ein wirklich strukturierter Prozess, der helfen soll, ein möglichst klares Bild zu bekommen. Und oft wird die Autismus-Spektrum-Störung schon im Kindesalter diagnostiziert. Wer aber jetzt bei sich selbst einen Verdacht auf eine Erkrankung hat, kann sich auch im Erwachsenenalter an Hausärztin, Hausarzt, Psychiater oder Psychotherapeutin wenden. Und bestätigt sich der Verdacht dann in Erstgesprächen, gibt es sogenannte Spezialsprechstunden. Und die werden nur in relativ wenig spezialisierten Ambulanzen angeboten, zum Beispiel in Hochschulkliniken. Auch an der Kajaspers-Klinik gibt es eine eigene Ambulanz für Autismus-Spektrum-Störungen. Man muss aber leider dazu sagen, dass die Versorgung vor allem erwachsener Betroffener in Deutschland gerade wirklich unzureichend ist. Also die Wartezeiten sind sehr lang.
Aber trotzdem wichtig, da am Ball zu bleiben, ne? Also nur weil die Wartelisten lang sind, die sind übermorgen dann noch länger. Also wenn man heute den Verdacht hat, dann lieber einmal schon mal vorher Bescheid sagen und vielleicht mal einfach einen Termin machen.
Genau, aber eher so vielleicht als Signal dann auch an, also natürlich werden nicht alle GesundheitspolitikerInnen oder vielleicht nicht mal einer diesen Podcast hören, aber da wäre das vielleicht dann angebracht, da für mehr die Versorgung so ein bisschen zu verbessern.
Aber ich meine, ich finde nochmal einen Teil, also natürlich ist das Versorgungssystem das eine, aber gerade wie komplex jetzt auch das Diagnoseverfahren ist, finde ich, erklärt das aber schon auch nochmal, ne, dass es nicht nur eben ein kleiner Fragebogen ist, sondern wirklich ein sehr aufwendiges und auch so ein bisschen multifaktorielles Diagnostik eine multifaktorielle Diagnostik mit Fremd- und Eigenbeurteilung, mit Verhaltensbeobachtung und so und dann mit internistischen und neurologischen Untersuchungen. Ich finde das sehr komplex und könnte aber auch unter anderem auch diese langen Wartezeiten mit erklären. Natürlich ist das nur ein Punkt, ne?
Genau, und das übersteigt einfach das, was oft niedergelassene PsychotherapeutInnen leisten können. Und deswegen gibt es diese spezialisierten Einrichtungen.
Und du hast ja gerade schon sowas wie ein EEG genannt und ich kann jetzt auch nochmal eine Schippe drauflegen mit tollen Testverfahren. Und zwar, kennt ihr das FMRT oder auch Verfahren, bei dem man die Voxel darstellen kann des Gehirns. Sagt euch das was?
Emma, jetzt willst du aber auch ein bisschen angeben, oder?
Ja, möchte ich auch.
Die was des Gehirns?
Die Voxel, so nennt man das. Also voxelbasierte Morphometrie. Noch komplizierter.
Ja doch, das habe ich heute Morgen gemacht.
Also wenn du das heute Morgen gemacht hast, das fände ich schon ziemlich spannend. Das würde ich mir dann gerne mal anschauen, weil da kann ich mir praktisch dein Gehirn im Minecraft-Modus anschauen. Weil Voxel... Also das ist natürlich auch viel zu einfach gesagt und ExpertInnen würden mich vielleicht köpfen dafür, dass ich das gesagt habe. Aber Voxel sind im Endeffekt so kleine Teile des Gehirns, die dann strukturell dargestellt werden. Und ich finde, ich habe das einmal gesehen und mich hat es wirklich an so ein Minecraft-Ding erinnert. Kennt ihr das?
Das ist so ein Computerspiel, ne?
Genau, mit so, wo alles so Würfel sind.
So Pixel?
Ja, genau. So ein bisschen was? Und ich finde, so kann man sich das vielleicht im übertragenen Sinne ganz gut vorstellen, weil wir werden gleich über diese sogenannte voxelbasierte Morphometrie sprechen und auch über das funktionale MRT. Und nur, dass man das schon mal weiß. Und da ist es vielleicht ganz wichtig, am Anfang schon mal vorwegzunehmen, dass diese voxelbasierte Morphometrie, die ist vor allem dafür da, um Strukturunterschiede im Gehirn darzustellen. Und das FMRT, also das funktionale MRT, ist dafür da, die Funktion des Gehirns vielleicht darzustellen, obwohl das auch immer ein bisschen schwierig ist mit Kausalität und Korrelation und so weiter und so fort, weil im Endeffekt wird im funktionalen MRT auch nur nachgewiesen, wie viel Sauerstoff irgendwo verbraucht wird und dementsprechend die Durchblutung ist. Und dadurch versucht man dann Rückschlüsse auf die Funktion zu ziehen. Schwierige Angelegenheit. Ich gehe ja gerne wandern. Das ist auch so eine Gratwanderung hier gerade, weil man da immer so ein bisschen aufpassen muss, wo ist Kausalität, wo ist Korrelation. Aber das Thema hatten wir ja auch schon ein paar Mal öfter.
Wo ist die Klippe?
Wo ist die Klippe? Ja. Okay, das war jetzt genug Geprotze mit so komischen, schwierigen Begriffen. Ihr habt auch wahrscheinlich schon wieder genug hier. Auf jeden Fall würde ich deswegen auch jetzt nicht die ganze Zeit weiter voxelbasierte Morphometrie sagen, sondern VBM. Und für das funktionale MRT würde ich einfach FMRT sagen. Und zwar gibt es eine Studie, in der insgesamt 86 unabhängige Untersuchungen mit einer VBM gemacht wurden und 60 FMRT-Studien analysiert wurden. Also es ist eine Meta-Analyse, die praktisch diese Ergebnisse zusammenfasst. Und hier wurde herausgefunden, dass, also in der VBM, habe ich ja schon gesagt, gibt es Strukturunterschiede, die da untersucht werden. Und hier ist bei rausgekommen, dass sich bei Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung eine vergrößerte graue Substanz im beidseitigen Temporallappen und im rechten dorsolateralen präfrontalen Kortex zeigt. Und diese Bereiche sind unter anderem an der Verarbeitung von sozialen Signalen und an höheren kognitiven Funktionen beteiligt. Und das finde ich total interessant, weil man weiß vielleicht gar nicht unbedingt, woher kommt es jetzt, dass da diese Veränderungen sind. Aber was man weiß, ist, dass da Veränderungen da sind, die irgendwie Sinn machen, dass die dann auf ein entsprechendes Verhalten schließen lassen. Weil wir hatten das ja bei der Kernsymptomatik, dass es ja schon soziale Interaktionen einfach schwieriger fallen. Und das würde in diesem Zusammenhang dann ja auch einfach sehr, sehr viel Sinn machen.
Und deswegen spricht man ja auch von neurodivergent und neurotypisch. Also dass da einfach eine Divergenz, eine Abweichung ist.
Genau, und das ist so gut, weil das auch so neutral irgendwie, so ein neutraler Begriff ist. Weil das sagt jetzt nicht, dass es dysfunktional oder funktional oder es ist normal oder nicht normal, sondern es ist einfach eine Unterscheidung von dem, was wir als normal annehmen, sage ich jetzt mal. Und was auch noch spannend ist, ist, dass man bei dem FMRT versucht man ja die funktionellen Unterschiede rauszustellen. Und da konnte man interessante Unterschiede feststellen, denn bei Menschen mit der Autismus-Spektrum-Störung zeigte sich eine Unteraktivität im medialen präfrontalen Kortex, einer Region, die bei der Steuerung von kognitiven Prozessen eine zentrale Rolle spielt. Gleichzeitig zeigte sich jedoch eine Überaktivität in der ventrolateralen präfrontalen Kortexbereichen und im Precuneus, einem Bereich im hinteren Teil des Gehirns, der für die räumliche und soziale Orientierung wichtig ist. Also hier auch wieder dieses Soziale als Kernmoment. Also das sind Bereiche im Gehirn, die für soziale Interaktion, für soziale Orientierung vorhanden sind, wo einfach die neurologischen Funktionen anders ablaufen oder aber auch die Struktur verändert ist, was vielleicht auch im Umkehrschluss auf eine veränderte Funktion schließen lässt.
Ja, und die Funktionalität ist nicht nur defizitär, also etwas wird schlechter oder weniger gut, sondern es gibt auch dann Bereiche, die viel besser ausgeprägt sind oder viel schneller oder viel, ja, also das finde ich nochmal irgendwie auch spannend, dass wir das da nochmal so festhalten können, dass es nicht nur eine defizitäre Erkrankung ist in diesem Sinne, sondern dass es ganz viele Bereiche gibt, wo Betroffene also deutliche vielleicht auch Vorteile haben. Ne?
Genau, wie du ja auch hervorgehoben hast, dass zum Beispiel dieses Konzentrieren auf bestimmte Sachen einfacher fällt und auch total interessant ist in dem Sinne.
Ja, es kommt immer nur darauf an, in was für einem Kontext diese Merkmale und Verhaltensmerkmale überhaupt erwünscht sind oder halt nicht erwünscht sind. Und deswegen werden ja viele Sachen, also oder viele Verhaltensweisen vielleicht schon auch im frühen Kindesalter, im Schulalter auffällig, weil da bestimmte Verhaltensweisen erwünscht sind. Und wenn man da ja neurodivergent auftritt, dass das einfach auffälliger ist.
Auf jeden Fall. Und ich habe ja gerade schon gesagt, dass man nicht so ganz weiß, wo das Ganze irgendwie herkommt. Wir haben ja vorhin auch schon über Risikofaktoren gesprochen, über Rötelinfektionen, starke Frühgeburtlichkeit und so weiter und so fort. Das sind natürlich Sachen, die sein können, dass die das veranlassen, aber man weiß es einfach noch nicht genau. Aber was uns ganz, ganz wichtig ist, man weiß es nicht genau, heißt nicht, dass das irgendwie komisch ist oder dass es keinen Grund dafür gibt, dass Menschen so sind, wie sie sind, sondern es gibt Sachen, die man nachweisen kann, warum die Menschen dann auch entsprechend ja auftreten, sage ich jetzt mal. Das ist uns ganz, ganz wichtig, hier nochmal herauszustellen. Nur weil die Forschung am Anfang steht, heißt es nicht, dass es einfach irgendwie abgetan werden kann. Und genau, jetzt haben wir so diese generellen neurologischen Veränderungen einmal herausgearbeitet und das wären jetzt auch die Veränderungen, bei denen ich das gerne belassen würde. Es gibt noch andere Sachen, an denen geforscht wird, aber das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen zu tief für diese Folge und da können wir besser in einem Experten- oder Expertin-Interview nochmal drüber sprechen.
Kommen wir jetzt zu den Behandlungsmöglichkeiten für die Betroffenen. Leon, du hattest dich ja auch damit auseinandergesetzt. Was hast du denn gefunden?
Ich habe gefunden, dass es vor allem wichtig ist, multimodal zu therapieren. Das heißt, verschiedene Module im Grunde zu kombinieren. Weil wir haben ja schon gehört, dass die einmal die Diagnostik eigentlich sehr breit gefächert ist, aber auch die Symptomatik. Und bei Autismus-Spektrum-Störungen ist es deshalb besonders wichtig, möglichst früh mit dieser vielseitigen Therapie zu beginnen, die auch Eltern und das gesamte soziale Umfeld einbezieht, weil sie ja auch als Störung des Sozialverhaltens gesehen werden kann. Und dabei sollten aber die Rahmenbedingungen so gut wie möglich angepasst werden an die Betroffenen, damit sie durch diese Therapie auch unterstützt werden. Also zum Beispiel sollte man Termine immer schriftlich festhalten, Wartezeiten minimieren und auch ablenkende Reize reduzieren. Also selbst im Wartezimmer eine Ambulanz oder Ähnliches, dass Betroffene vielleicht draußen warten können oder sonst was. Aber eigentlich findet die Behandlung meistens ambulant, also im ambulanten Setting statt und ohne Klinikaufenthalt. Der ist eigentlich nur notwendig in sehr schwerwiegenden Fällen. Wenn die ambulante Therapie nicht ausreicht und andere psychische Probleme auftreten oder Medikamente nicht anschlagen, dann kann vielleicht auch eine teilstationäre oder stationäre Behandlung sinnvoll sein. Und Therapieziele werden klar und immer für bestimmte Zeiträume festgelegt, immer wieder überprüft und vielleicht auch angepasst. Und die wichtigsten Themen werden dabei zuerst angegangen und Ziele formuliert, zum Beispiel Verbesserung der sozialen Kommunikation, Umgang mit Gefühlen, Spielverhalten, Fähigkeit zur Problemlösung oder Entwicklung einer eigenen Identität. Und zu den konkreten Therapiemaßnahmen zählen vor allem nicht medikamentöse Ansätze, wie das Errichten klarer, stabiler sozialer Strukturen oder auch konkrete Interventionen verhaltenstherapeutischer Art, die in Einzeltherapie oder auch Gruppentherapie stattfinden können und auch einfach soziales Kompetenztraining, das auch in Gruppen. Dann gibt es für die Eltern konkrete Beratung und Schulungen und auch darüber hinaus supportive Therapien wie Physio- und Ergotherapie oder auch Frühförderung. Und nochmal Stichwort Schule oder auch Arbeitsplatz, da gibt es auch unterstützende Dienste wie SchulbegleiterInnen oder auch SozialpädagogInnen. Weil Personen mit Autismus-Spektrum-Störung haben bei Bedarf Anspruch auf Integrationshilfe im Kindergarten schon oder auch in der Schule oder am Arbeitsplatz. Und diese Unterstützung kann einfach beim zuständigen Sozial- oder Jugendamt beantragt werden. Und auch für die berufliche Förderung gibt es verschiedene Angebote, zum Beispiel beim Berufsbildungswerk oder anderen Integrationsprojekten oder Werkstätten. Und Medikamente, habe ich ja schon erwähnt, kommen eher nicht so häufig zum Einsatz, sondern eher als Zusatz bei starkem, herausforderndem Verhalten oder eben als Ergänzung zu anderen Maßnahmen und sollten eher zeitlich befristet sein. Das können dann off-label zum Beispiel Medikamente sein wie Risperidon oder Aripiprazol. Für alle PsychiaterInnen da draußen. Genau. Das ist mal so der grobe Überblick. Hast du, Deborah, da noch konkrete Sachen, die man eigentlich in der verhaltenstherapeutischen Praxis machen kann?
Also du hast einige schon gesagt, ich hätte vielleicht noch ein paar Ergänzungen. Und zwar hast du ja schon benannt, dass vor allen Dingen verhaltenstherapeutische basierte Verfahren gerade in Deutschland die vorherrschenden Behandlungsmethoden sind. Daneben gibt es aber auch so kreative Verfahren, das fand ich ganz spannend nochmal, also zum Beispiel Musiktherapie, Reittherapie und in den verhaltenstherapeutischen Verfahren werden häufig auch, also so ganz, vielleicht wenn man das jetzt so als so basale beziehungsweise pragmatische Themen auch angesprochen, also zum Beispiel Problemlösetraining, ganz viel Wissensvermittlung für die Eltern. Also man hat nachgewiesen, dass so gerade Gruppentherapien für Eltern mit Kindern und Jugendlichen, die erst kürzlich die Diagnose erhalten haben, tatsächlich, wenn die geschult werden, auch die Verbesserung der kindlichen Symptomatik, also des Problemverhaltens, auch erzielt werden konnte. Also das ist tatsächlich sind wirksame Mechanismen. Was zum Beispiel nicht wirksam ist, also zumindest wurde das nicht empirisch nachgewiesen, sind irgendwelche Präparate, irgendwelche Vitamine, Lebensmitteldiäten, Akupunktur, selbst die Delfintherapie, die ja sehr populär ist, hat keine signifikante, also hat keine Evidenz. Genauso wie so spezielle Brillen, Prismengläser. Also da gab es wirklich einiges an Therapieangeboten, die allerdings nicht nachgewiesene Wirkung haben. Dann ist nochmal vielleicht wichtig zu sagen, dass vor allen Dingen eine frühe intensive Verhaltenstherapie, also eine Frühförderung bei ausreichender Intensität und Dauer wirklich gute Effekte bezüglich der kognitiven Fertigkeiten erzielen konnte. Da wird vor allen Dingen viel mit operanten Verfahren gearbeitet, da wird mit Verstärkern gearbeitet und also bestimmt gerade in der Interaktion und im auf dem Sozialverhalten. Genau. Und dann hattest du ja auch schon das soziale Kompetenztraining in der Gruppe angesprochen. Und das ist vor allen Dingen für durchschnittlich begabte Betroffene indiziert und soll ja die soziale Interaktion und die eigene Handlungsplanung und auch den eigenen Umgang mit Ärger oder Wut zum Beispiel verbessern. Und die sollen vor allen Dingen auch über einen längeren Zeitraum auch angeboten werden. Und da gibt es ganz viele Studien, die auf nachgewiesen sind, dass die einen guten Effekt haben. Aber auch da, glaube ich, gibt es noch Luft nach oben. Es gibt viele Angebote, die im amerikanischen Bereich angeboten werden, wo wir jetzt allerdings in Deutschland noch nicht so viel Angebote haben im Vergleich. Aber ich glaube, die Tendenz geht so in die Richtung.
Und gleichzeitig haben wir bei unserem Fallbeispiel ja auch gesehen, dass nicht nur Betroffene sich an die Welt anpassen müssen, sondern auch eigentlich die Lebenswelt an die Betroffenen. Also was ist mir überhaupt möglich? Oder wo kann ich eigentlich was wird mir schon zu viel? Und wie muss eigentlich das Leben aussehen oder die Lebensform? Und weil es eben so individuell ist, ist das ja auch ein sehr individueller Weg, das herauszufinden.
Und ich habe auch mitbekommen, dass zum Beispiel manche Betroffene sagen, dass auch so, das passt ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast, Leon, weil manche Betroffene sagen tatsächlich, dass sie gar nicht so große Probleme mit sozialen Interaktionen haben, wenn es um Menschen geht, die auch eine neurodivergente Störung zum Beispiel haben, weil sie das Gefühl haben, dass diese viel mehr Verständnis haben, auch diese Grenzen zu akzeptieren und so weiter, da auf das gleiche Pferd irgendwie mit aufzuspringen. Und ich finde, das ist nochmal ganz, 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 ganz wichtig, weil es liegt nicht an den Menschen, die betroffen sind, sondern es kann genauso gut an unserer eigenen fehlenden Anpassungsfähigkeit liegen. Und deswegen da vielleicht auch mit dem Beispiel, dass sie sind nicht unfähig, Freunde und Freundinnen zu haben. Sie vielleicht nur, weil wir uns nicht anpassen können. Also, dass man das mal aus der anderen Perspektive sieht.
Ja, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ne? Also welche Wahrheitsperspektive wählen wir eigentlich bei der Betrachtung, ne? Und ich denke, dass wir da auch alle eine verzerrte Perspektive haben, die wir jetzt denen als Moderatorinnen dieses Podcasts und...
Ja, man merkt ja auch, wie wir hier so ein bisschen, also natürlich sehr vorsichtig sind und so weiter, weil man sich eben gar nicht hineinversetzen kann als neurotypischer.
Darüber haben wir ja vorhin auch schon diskutiert. Wer sind wir eigentlich, dass wir darüber sprechen dürfen, dass das jetzt dysfunktional ist? Oder dass wir haben ganz lange am Anfang der Folge, das ist vielleicht auch ganz spannend für unsere ZuhörerInnen, wir haben ganz lange darüber diskutiert, okay, sprechen wir jetzt von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen oder sprechen wir von AutistInnen, weil das teilweise auch von der politischen Korrektheit, aber auch den Selbsthilfegruppen unterschiedlich gesehen wird. Und da sind wir zum Entschluss gekommen, wir einigen uns jetzt auf die Autismus-Spektrum-Störung. Aber wer sind wir, dass wir sagen dürfen, wer sich wie damit fühlt? Also wir können das ja als Menschen, die nicht betroffen sind, gar nicht bewerten irgendwie.
Und zum Abschluss habe ich schönerweise die Kirsche der Wahrheit, in der ein Betroffener nochmal zu Wort kommt. Zum einen löse ich aber erstmal auf, was es mit dem Begriff Kühlschrankmutter auf sich hat. Der wurde in den 1940er Jahren von Leo Kanner geprägt, der dann auch eine Subform der Autismus-Spektrum-Störung benannt hat, eigentlich dieses Kanner-Syndrom. Und er hat damals Mütter beschrieben, deren emotionale Distanz angeblich Autismus verursachen würden. Die Theorie wurde aber später widerlegt, weil es eben eine neurobiologische Störung ist oder so verstanden wird, die durch Gene und Umweltfaktoren beeinflusst wird. Darum gilt der Begriff heute als veraltet und sogar schädlich, weil er natürlich die Schuld so ein bisschen auf die Mütter lenkt, ja. Also ihr wart nicht da für das Kind. Und moderne Ansätze konzentrieren sich auf Unterstützung und Verständnis für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung. Daran anlehnend die Festhaltetherapie ist im deutschsprachigen Raum durch die tschechische Psychologin Irina Prekop bekannt geworden und ein Ansatz, der darauf abzielt, psychische Blockaden zu lösen und Beziehungsstörungen zu beheben. Die Idee, weil eben diese Kühlschrankmütter zu wenig emotional versorgt haben, gab es eine Bindungsstörung. Das ist die Idee dahinter. Und die Festhaltetherapie geht jetzt davon aus, dass man eben bei verschiedenen psychischen Erkrankungen intensive Emotionen wie Wut oder Angst ausleben lassen kann und dann eine kathartische Befreiung und gute Bindung fördert. Und dabei werden die Kinder dann einfach wirklich festgehalten und Augenkontakt wird gehalten und das oft über Stunden.
Hat man da mal geschaut, ob das als Nebenwirkung andere psychiatrische Störungen hervorrufen kann? Weil ich finde, das hört sich irgendwie sehr rabiat an.
Mhm. Tatsächlich steht es im Verdacht, auch Traumata auslösen zu können. Und es ist keine Therapie, die jetzt irgendwie in den 1940er Jahren praktiziert wurde, sondern ich habe im Internet echt noch ganz viele Sachen gefunden. Also erstmal auch noch YouTube-Videos von heute und auch noch Sachen von vor 10 Jahren oder so. Also ich weiß nicht, inwiefern das noch verbreitet ist, aber ich glaube tatsächlich, dass es noch nicht aus allen Köpfen verschwunden ist.
Also da lernen wir auf jeden Fall, bitte Leute, lasst uns einfach alle in die Forschung gehen und vernünftige Therapieansätze rausarbeiten.
Genau. Und man muss auch echt sagen, der Ansatz widerspricht wirklich auch der Bindungstheorie und der Psychoanalyse, wo er eigentlich mal herstammte, weil dieses isolierte, dramatische Erlebnis ja auf keinen Fall die Bindung eines Kindes irgendwie verbessert. Aber gut, das war mal als Idee für die Kurierung von Autismus-Spektrum-Störung gedacht. Jetzt zu etwas Schönerem, sagen wir mal so. Was hat es mit Autis und Aspies auf sich? Wir haben öfter schon von Neurodiversität gehört. Das ist ein Begriff, der so in den späten 1990er Jahren entstand als Gegenbewegung zur Annahme, dass neurologische Unterschiede grundsätzlich pathologisch sind. Und da gibt es eine australische Sozialwissenschaftlerin, Judy Singer, die viel geforscht hat in dem Bereich und ein neues Bewusstsein geschaffen hat, eigentlich für neurologische Vielfalt. Und die Begriffe Autis und Aspies sind dann im Zuge dieser Bewegung anzusiedeln und werden von vielen Selbsthilfegruppen auch im deutschsprachigen Raum übernommen. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt und dann gibt es zum Beispiel die Allgäu-Autis oder sowas. Um mehr Akzeptanz in der Gesellschaft zu fördern, wird seit 2005 jährlich auch am 18. Juni immer der Autistic Pride Day gefeiert. Und da wird eben als zentrales Motto Neurodiversität betont.
An dieser Stelle finde ich schon mal super gut, wie wir heute mit den ganzen Stigmen aufgeräumt haben und auch die Kirschen der Wahrheit, die wir hier jetzt schon vernaschen durften. Ich habe auch noch eine Kirsche der Wahrheit mitgebracht, die wir am Anfang gar nicht so unbedingt angekündigt haben. Aber ich glaube, uns ist es auch an dieser Stelle noch einmal wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung halt nicht der stereotype Mann ist mit einer besonderen Begabung, der Eigenbrötler, der irgendwie nicht sozial interagiert und so weiter und so fort, dass das wirklich ein Stereotyp ist, der total veraltet ist. Denn wir sprechen von einer Störung auf dem Spektrum. Und das ist total breit, kann sich total unterschiedlich zeigen. Und was uns besonders wichtig ist, ist auch nochmal herauszustellen, dass es auch Frauen mit Autismus-Spektrum-Störung gibt. Und dass diese auch total darunter leiden, dass sie erst so spät diagnostiziert werden und dass das halt auch einfach an den Erwartungen an die Frauen der Gesellschaft liegt. Und dass ja die Frauen, die betroffen sind, häufig sehr ehrlich sind, wenig Mimik zeigen, eine befremdliche Wirkung vielleicht auf andere machen, aber eher still und zurückgezogen sind. Und warum sind diese still und zurückgezogen? Weil sie durch den gesellschaftlichen Druck gar nicht so richtig die Person sein können, die sie eigentlich sind. Und dass das zum Beispiel bei Männern auch viel eher akzeptiert wird, weshalb es da dann auch zu einer viel häufigeren Diagnosestellung kommt. Und das ist jetzt vielleicht auch sehr drastisch so gesagt, aber wir wollen das auch genauso drastisch sagen, einfach damit man darauf aufmerksam wird. Frauen können auch eine Autismus-Spektrum-Störung haben und es ist nicht schlimmer, als wenn ein Mann eine Autismus-Spektrum-Störung hat. Denn im Endeffekt sind es die gleichen oder ähnliche neurologische Veränderungen im Gehirn, die dazu führen, dass Menschen so sind, wie sie sind, was nicht unbedingt dysfunktional oder schlecht sein muss, sondern auch funktional und gut sein kann, was eine Person ausmacht. Und dass wir da vielleicht auch einfach sensibel sein sollten für die Erwartungen, die wir als Gesellschaft an spezielle Geschlechter auch stellen, damit wir allen Menschen auf dieser Welt auch eine Möglichkeit zur Therapie geben und den Zugang zu einer Therapie und nicht durch unsere Erwartungen eine Mauer in diesen Weg stellen.
Und auch einfach diese, wie du schon beschrieben hast, so schön eigentlich dieses, ich glaube, so ein bisschen auch von der Popkultur überlieferte Bild der Inselbegabung, also des inselbegabten Mannes, was man auch Seven nennt. Da gibt es ja mehrere Filme, wo man dann in diesem einen Bereich hochbegabt ist. Sondern es gibt natürlich auch viele, die von Intelligenzminderungen betroffen sind. Und für die ist es besonders schwer, mit diesem Stigma zu leben, weil alle ja denken, Autismus, das heißt, dein IQ hat, du hast ein IQ von 140, oder? Also, dass es da eben so viele Erscheinungsformen gibt.
Stimmt.
Also super viele Erwartungen, die es noch schwerer machen, mit dieser Erkrankung umzugehen, obwohl es vielleicht gar nicht so schwer sein müsste, wenn wir einfach mal von unserer Gesellschaft aus, von uns aus uns mehr anpassen würden, was wir heute auch schon häufiger betont haben. Und das ist vielleicht auch nochmal so eine kleine, wie wir in der Uni häufig sagen, Take-Home-Message an alle da draußen, sich das einfach selber ein bisschen bewusster zu machen, mehr Awareness dafür zu haben und den Bias ein bisschen beiseite zu räumen.
Und ich habe euch ja versprochen, mit einem Zitat eines Betroffenen zu schließen, und zwar der Autismusaktivist Jim Sinclair. Er selbst hat erst im Alter von 12 Jahren zu sprechen gelernt und ist seither ein großer Verfechter der Autismus-Rechtsbewegung und wird auch mit dem Begriff der Neurodiversität in Verbindung gebracht. Und er hat eine sehr berühmte Rede gehalten, Don't Mourn for Us. Und die richtet sich an Eltern, wo er eben sagt, betrauert nicht den Verlust eines in Anführungsstrichen normalen Kindes, sondern seht es eigentlich als Chance, dass ihr hier einen Menschen vor euch habt, der eine grundlegend andere Art des Lebens hat. Und ich zitiere ihn einfach mal. When parents say, I wish my child did not have autism, what they're really saying is, I wish the autistic child I have did not exist. And I had a different non-autistic child instead. Read that again. This is what we hear when you mourn over our existence. This is what we hear when you pray for a cure. This is what we know when you tell us of your fondest hopes and dreams for us. That your greatest wish is that one day we will cease to be and strangers you can love will move and behind our faces. Autism isn't something a person has or a shell that a person is trapped inside. There is no normal child hidden behind the autism. Autism is a way of being. It is pervasive. It colors every experience, every sensation, perception, thought, emotion, and encounter, every aspect of existence. It is not possible to separate the autism from the person. And if it were possible, the person you'd have left would not be the same person you started with.
Und ich denke, das können wir am besten am Ende so stehen lassen, weil das, glaube ich, sehr, 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 sehr treffend war und alle das nochmal als Nachdenken mit auf den Weg nehmen dürfen, oder?
Genau.
Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, oder?
Ja.
Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns wir sehen uns und ihr da draußen könnt uns hören.
In der nächsten Folge.
Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.